Ich liebe dich, Herr, du starbst für mich. Welch ein großartiger Text, der gerade wunderbar bespielt wurde. Und ich weiß nicht, ob das dein Bekenntnis heute Morgen ist. Ich liebe dich, Herr, denn du starbst für mich. Der Abschluss einer Festwoche ist gekommen. Ich nehme an, du hast etwas festgemacht mit diesem Herrn, deinem Gott. Oder bist du noch im Zweifel und hin und her geworfen, wie das Stehaufentchen, das wir dieser Tage mal gesehen haben? Lust auf Leben war das gesamte Thema und ich lebe gerne, ich habe das immer wieder gesagt. Und wir haben viel Grund zum Danken, Gott dem Vater zu danken, der uns die Freiheit geschenkt hat, seine gute Nachricht zu hören, sie zu verstehen, sie aufzunehmen und danach zu handeln. Er hat uns in seiner Liebe immer wieder gerufen, diesen Ruf Gottes zu hören und ihm zu danken für sein Reden. Ihm gebührt die Ehre. Dank auch an dieser Stelle allen Beterinnen und Betern, die in den letzten Wochen vorbereitet haben. Und beten ist eine großartige Sache. Menschen haben wunderbare Gebetserfahrungen gemacht. Ein herzliches Dankeschön darf ich sagen all den Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Sie haben sich vorbereitet, sie haben wunderbare Gespräche geführt. Sie haben mit dem Einzelnen gesprochen. Welch ein Geschenk ist das? Dank auch an dieser Stelle, an die Techniker, ans Radio, an die Musiker, an die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich eingesetzt haben. Danken möchte ich auch einem quasi Namensvetter für den Schließdienst. Arnold, ich bin dir so dankbar. Wir haben miteinander oft, waren wir die Ersten hier und wir waren, als wir gingen, die Letzten. Und ganz nach biblischer Art, die Ersten werden die Letzten sein. Nicht? Und das haben wir auch so miteinander erleben dürfen. Was wird bleiben aus dieser Woche, habe ich mich gefragt gestern Nacht. Was wird bleiben in deinem Herzen? Was wirst du mitnehmen? Was wird sich verändern in deinem Leben? Was wird bleiben bis in die Ewigkeit hinein? Ich weiß es nicht. Das weiß Gott allein. Aber vielleicht hast du gesagt, das will ich mir merken. Diesen einen Satz, dieses eine Wort hat mein Leben verändert. Wird jemand im Himmel auf dich zukommen? Und du wirst zu ihm gehen und sagen, durch dich habe ich Jesus gefunden? Weil du für ihn gebetet hast, weil du deine Zeit und deine Kraft investiert hast, und ein anderer konnte durch dich den Weg zu Jesus finden. Welch ein Geschenk. Auch heute Morgen ist noch einmal Zeit und Gelegenheit, sein Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen. Ihn einzuladen in das eigene Leben. Zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Und vielleicht gibt es solche Menschen, die Schieberitis haben. Kennt ihr die? Die das immer vor sich herschieben, die Schieberitis. Naja, gestern Abend hätte ich ja, aber heute ist Gottes Stunde und wenn du genau weißt, in dieser Woche hat Gott mich angesprochen, hat Jesus mich gemeint, dann möchte ich dich einladen, Antwort zu geben auf seinen Ruf und zu sagen, ja Herr, ich will. Ja, ich will heute mein Leben Jesus geben. Ja, ich will heute neu mit ihm anfangen, mit einer neuen Leidenschaft und Liebe ihm hinterhergehen. Ja, ich will meinen Glauben sichtbar machen, indem ich mich taufen lasse. Etliche haben zu all den Fragen eine Antwort gegeben, aber ich bin der Überzeugung, dass noch einige unter uns sitzen, die genau wissen, ich bin gemeint. Bitte, nicht die Schieberitis. Hör auf mit der Schieberitis, sondern sag, ich will, ja, ich will. Wir haben in diesen Tagen verschiedene Sätze gelernt und Wiederholung ist ja etwas Großartiges. Ich werde sie jeweils nur vorsagen und ihr sagt sie mir nach. Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Jesus ist Sieger.
Jesus ist Sieger.
In Gottes Hand.
In Gottes Hand.
Gott liebt mich.
Gott liebt mich.
Ich vergebe dir.
Ich vergebe dir.
Ich vertraue Jesus.
Ich vertraue
Jesus. Jesus kommt wieder.
Jesus kommt wieder.
Und heute ein letzter Satz im Rahmen dieser Woche. Jesus, meine Hoffnung. Jesus, meine Hoffnung. Und gleich noch einmal, Jesus, meine Hoffnung. Und wir stehen auf, weil uns das so gut tut. Nach einer Dreiviertelstunde ist es ganz wichtig. Wenn wir wollen, dürfen wir auf die Zehenspitzen stehen, die Arme heben und einmal richtig ausatmen. Und gleich noch einmal. Und noch einmal. Und mal richtig hoch noch. So, danke schön. Und um der Zeit willen begrüßt ihr euch später. Und vielleicht ist es gut, darüber nachzudenken, wen du nachher in den Arm nimmst und nicht auf den Arm. Und mit wem du nachher sprechen kannst. Und ich denke, das Mittagessen darf heute ein bisschen warten, weil wir Zeit füreinander haben. Nicht, ich nehme an, ihr seid alles Urchristen ohne Haar. Oder schaut ihr immer auf die Uhr? Die Ewigkeit hat keine Zeit. Das sollte man auch wissen. In der Ewigkeit gibt es keine Uhr mehr. Können wir uns nicht vorstellen, denn wir leben nur nach der Uhr. Aber ich möchte jetzt ein wenig mit uns über etwas nachdenken, so als Einstieg für die Predigt. Als Junge kam ich zum Glauben, als 14-Jähriger, mit dieser Frage, stehst du im Buch des Lebens, die mich nicht zur Ruhe kommen ließ, bis ich eine Antwort fand, indem ich bewusst meine Entscheidung für Jesus traf. Und als ich dann gläubig war, dann sagte mein Jungscharleiter, Arno, du solltest Musik machen. Es gibt eine tolle Gitarre und diese Gitarre kannst du kaufen. Dann kaufte ich die Gitarre für 10 D-Mark, aber die Gitarre hatte keine Saiten. Dann kaufte ich nochmal für 5 D-Mark die Saiten und mein Jungscharleiter zog sie auf. Und dann sagte er also, Arno, üben, üben, üben. Und ich schaute mir die Gitarre an, schönen schlanken Hals und schöne Rundungen. Das interessierte mich damals schon als 14-Jähriger. Und ich schaute mir das an und ich fing dann an zu üben. Und er gab mir ein Sprüchlein mit. Eine alte, dumme Gans hat Eier. E-A-D-G-H-E. Nun ja, ich fing dann an und habe dann geübt. Und es war schrecklich. Erstmal tat mir die Finger furchtbar weh. Und meine Eltern, mein Vater, meine Mutter, mein Vater völlig unmusikalisch, meine Mutter, meine Schwester. Und dann ging das so los. Ich übte, mein Vater ging raus, der konnte das nicht mehr ertragen. Danach ging meine Mutter, dann später meine Schwester und zuletzt rannte die Katze raus. Das war schrecklich wohl. Und ich übte und übte Tag für Tag. Nach 4 Wochen habe ich die Gitarre in die Ecke gestellt. Und der Jungscharleiter sagt, und Arno, ich sage, schrecklich. Üben, üben und ich fing wieder an zu üben. Aber nach einigen Wochen merkte ich, es ist nicht mein Ding. Aber ich habe etwas behalten aufgrund dieser Gitarre. Übrigens habe ich die Gitarre dann später für einen höheren Preis verkauft, ein bisschen Geld gemacht. Aber nun habe ich den Vitali gebeten, mir zu helfen beim Predigen. Er ist der Musiker. Ich habe nie Gitarre spielen gelernt, aber er wird uns jetzt ein bisschen helfen. Und ich denke, das klingt soweit gut. E-A-D-G-H-E, eine alte, dumme Gans hat Eier. Wir hören auf die erste Seite, es ist die E-Seite. Alle zu hören? Ja, nicht? Ich denke. Die Seite E ist die Seite der Erlösung. Ist dein Leben erlöst? Ist die Gitarrenseite auf deinem Leben eingezogen? Bist du eingestimmt auf Jesus, den Erlöser? Er löst. Er löst die Not, er löst die Sünde. Er löst die Bindungen. Er, Jesus, dein Erlöser, sitzt du heute Morgen hier und kannst sagen, er ist mein Erlöser. Die E-Seite ist die Seite der Erlösung. Und jeder Mensch braucht Erlösung. Schon ein Hiob konnte sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ist diese Seite aufgezogen in deinem Leben? Ist sie gestimmt? Oder bist du verstimmt, wenn du an deine Erlösung denkst? Weil irgendwo etwas nicht mehr stimmt, dann lass es neu einstimmen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die nächste Seite ist die A-Seite. Sie klingt gut. Es ist die Seite der Anbetung. Jeder Mensch auf dieser Welt betet in irgendeiner Form an. Dazu sind wir Menschen geschaffen. Und all die vielen Götter und Götzentempel, die wir sehen weltweit und erkennen, ich weiß nicht, was du anbetest. Wir sollen Jesus, den Sohn Gottes, anbeten, Gott, den Vater, anbeten. Ihm gebührt alle Ehre, Anbetung ihm. Die Engel beten ihn an. Wen betest du an? Deinen Reichtum? Deine Karriere? deine Macht, deinen Einfluss, dein Geld, deine Lebenspartner, deine Kinder, deine Eltern. Einem gebührt alle Anbetung, ihm, dem heiligen, lebendigen Gott. Dich will ich anbeten, du bist die Mitte. Stimmt die Seite der Anbetung in dir? Was ist Anbetung? Es ist Erstaunen. Ich hoffe, die ihr verheiratet seid, hebt mal eben alle Hände, die ihr verheiratet seid, ihr Ehepaare, ich will eure Hände sehen. Wow! Und heute schon dem anderen in die Augen geschaut und gesagt, du bist wunderschön. Das ist Anbetung. Das Staunen über den anderen und das Staunen über Gott, den Schöpfer, der diese Welt so wunderschön gemacht hat. Das finde ich etwas ganz Großartiges. Anbetung gehört in unser Leben hinein. Lasst uns ihn anbeten. Und die nächste Seite ist die D-Seite. Es ist die Seite der Dankbarkeit, des Dankes. Ist diese Seite in deinem Leben aufgezogen? Mit dankbaren Menschen lässt es sich fantastisch leben. Wenn Menschen dir sagen, ich bin so dankbar für das Leben, das Gott mir geschenkt hat. Ich bin so dankbar für die Menschen, die mich umgeben. Ich bin so dankbar für so viele Leute. Dankbarkeit, etwas Großartiges. Hast du mal darüber nachgedacht, wenn Gott dir all das nehmen würde, wofür du noch nicht gedankt hast? Hast du jemals für dein Herz gedankt? Für deinen Magen? Für deine Därme? Für deine Augen? Da und dort fragen mich Menschen und sagen, Arno, ich weiß nicht, was ich beten soll. Och, ich sage, ich gebe dir eine tolle Möglichkeit. Geh einmal durch deinen ganzen Körper und danke Gott. Für die Haare, die du hast, die inzwischen vielleicht ein bisschen grauer sind, spielt keine Rolle, oder einige sind ausgefallen, sind nicht mehr da, Gott hat sie gezählt. Mein Gott, ich danke dir. Und dann gehen wir so durch deinen ganzen Körper. Ich garantiere dir, du hast eine halbe Stunde zu beten. Nur einfach Gott zu danken für all das, was du hast. Wenn Gott dir all das nehmen würde, wofür du noch nie gedankt hast, du säßest nicht hier. Dankbarkeit ist etwas Großartiges. Sage Dank für alles, alle Zeit. Auch wenn es manchmal sehr schwer fällt, stimmt die Seite in deinem Leben? Werd wieder dankbar. Wie ist das so beim Essen? Mein Schwiegervater hat immer gesagt, wenn ich nichts sage, hat es geschmeckt. Boah, furchtbar. Nicht, dann kocht doch keiner mehr gerne. Aber heute Mittag werdet ihr euch ändern, denke ich. Ihr werdet dem oder der sagen, die gekocht hat, Dankeschön, es war lecker, es war gut. Dank, stimmt diese Seite in deinem Leben? Fang wieder mit der Dankbarkeit an und sage deinem Gott, Dank für all das Gute. Und die nächste Seite ist die G-Seite. Es ist eine der schwierigsten Seiten. Es ist die Seite des Gehorsams. Das zu tun, was Gott einem sagt. Ist diese Seite aufgezogen in deinem Leben? Kinder müssen zum Gehorsam erzogen werden und Gottes Kinder auch. Und Menschen überhaupt. Ohne Gehorsam geht gar nichts. Und wir müssen das auch wieder lernen, auch vor Gott. Aber du weißt, dass Gehorsam der Schlüssel ist zu neuen Erfahrungen. Manch einer sagt, ich komme in meinem Glauben nicht weiter. Was hat Gott dir gezeigt? Hast du es getan? Du willst neue Aufträge von Gott und neue Erfahrungen mit ihm machen, aber du bist nicht bereit, das Alte zu tun, was er dir schon gesagt hat. Es kommt nichts Neues. Tu erst mal das, was Gott dir deutlich gemacht hat. Fang endlich an, die Seite des Gehorsams aufzuziehen. Und dann wirst du einen Schlüssel öffnen für neue Erfahrungen mit Gott. Vielleicht ist dieser Gehorsam die Taufe, dass du sagst, ja Herr, ich habe dich verstanden und ich will dir gehorchen. Vielleicht ist der Gehorsam ein Zeugnis, ein Bekenntnis gegenüber deinen Nachbarn. Vielleicht aber auch der Gehorsam, heute Morgen nach vorne zu kommen und zu sagen, Jesus, ich will dich annehmen. Diese G-Seite, ist sie eingestimmt? Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Das nächste ist die H-Seite. Es ist die Seite der Hoffnung. Wir haben viele Ältere unter uns. Ab 60 aufwärts, ihr dürft mal die Hände heben. Ab 60 aufwärts bis 100. Seid ihr Hoffnungsverbreiter? Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hoffnung, Jesus zu begegnen. Hoffnung in dem Sinne, dass wir sagen, auch das Leben über 60 ist ein wertvolles und schönes Leben. Hoffnung, weil Christus in uns lebt. Stimmt diese Hoffnungsseite in deinem Leben? Oder verbreitest du nur Pessimismus? Hoffnung heißt, Christus zu kennen. Christus, unsere Hoffnung. Und die nächste und letzte Seite ist die E-Seite. Es ist die Seite der Ewigkeit. Und die Seite des ewigen Lebens. Bist du eingestimmt auf die Ewigkeit? Stimmt diese Seite in deinem Leben? Eingestimmt auf das ewige Leben? Das beginnt ja nicht erst mit dem Tod. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ewiges Leben beginnt in dem Augenblick, wo wir Jesus, das Leben, in unser Leben aufnehmen. Wo wir diese Seite aufziehen und sagen, ja Herr, komm. Und ich will mit dem ewigen Leben leben und wissen, du bist das Leben, das du mir geschenkt hast für hier und für die Ewigkeit. Welch eine großartige Möglichkeit, ewiges Leben zu haben, indem wir Jesus vertrauen. Und wir hören jetzt einmal alle 6 Seiten. Und gleich noch einmal. Klingt das nicht gut? Klingt so dein Leben harmonisch, eingestimmt? Wenn nicht, welche Seite muss gestimmt werden? Welche Seite fehlt? Ich wünsche dir, dass du an die Gitarre denkst, wenn du heute Mittag dein Essen zu dir nimmst und sagst, mein Gott, ich danke dir für die Gitarrenpredigt. Keine Gardinen, eine Gitarrenpredigt. Vitali, vielen Dank. Lust auf Leben, auf die Ewigkeit hinbezogen, trotz Tod und Sterben. Wir trotzen dem Tod und das ist gut und richtig so. Wir lieben das Leben und das ist sehr, sehr gut. Aber der Tod gehört zum Leben. Es geschah am 12. Oktober 1974. Wir fuhren die Geislinger Steige in Süddeutschland von Ulm aus Richtung Stuttgart. Und auf einmal ein furchtbares Krachen. Und ich dachte nur, wie kann ein LKW so verrückt fahren? Und dann merkte ich schon, soweit unser Auto voll zerschlagen. Meine linke Tür war kaputt, die rechte Tür ging noch. Unser Auto drehte sich, rechts eine große Mauer und dann einen furchtbaren Abschuss. Und dann schlugen schon die Flammen rein ins Auto. Wir hatten 2 kleine Kinder damals und ich schrie zu meiner Frau, steig schnell aus, es brennt. Und auf einmal kam für mich dieses Wort Gottes, was Mose einmal gesagt hat, lehr mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Herr, ist jetzt vorbei? Bruchteile von Sekunden, da läuft der Film deines Lebens durch. Und die Flammen schlugen ins Auto voll rein. Wir rissen unsere Kinder aus dem Auto. Meine Frau konnte gerade zu ihrer Türe raus und diese Seite, die rechte Seite, war in Ordnung. Und dann schlugen die Flammen durch bis nach vorne. Das brennende Benzin lief die Autobahn runter und dann sah ich Autos, die ineinander gekeilt waren. Ich rannte mit meiner Familie etwa so 100 Meter von der Unfallstelle weg. Ich sagte, kommt schnell, es brennt. Und als ich merkte, ich habe meine Familie in Sicherheit, bin ich zurückgegangen. Da lagen 2 Autos auf unserem Auto. Und wir haben versucht, mit bloßen Händen die Autos runterzureißen, die Türen aufzureißen. Ein Mann musste mit ansehen, wie seine Frau verbrannte. Eine andere Frau brannte im anderen Auto. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Auf unserem Auto stand ein Zettel drauf. Hinten, früher fuhr man ja nicht mit Fischen durch die Gegend, sondern mit Sprüchen. Jesus löst deine Probleme. Der LKW donnerte an uns vorbei, der war schon lange unten im Tal. Dann hatte jemand, und damals war ein Autotelefon etwas ganz Besonderes, aber ein Filmschauspieler, haben wir dann später erfahren, hatte die Polizei gerufen. Und diesen Mann, der so unvernünftig fuhr, der schuldig war an 2 Morden und 2 Tötungen durch den Autounfall, uns ist das Leben noch einmal geschenkt. Am 12. Oktober feiern wir als Familie. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Das kann ganz schnell gehen. Meine Mutter starb vor 17 Jahren. Mein Vater starb am 19. Februar, meine Mutter am 10. April. Sie starb im 7. Herzinfarkt. Ein Abend zuvor rief mich der Arzt an oder die Ärztin und sagte, Herr Kavel, kommen Sie schnell, Ihre Mutter haben wir ins Sterbezimmer gebracht. Und dann hatte ich ein Gebet, Herr, ich möchte meine Mutter noch lebend sehen und ich möchte bei ihrem Sterben dabei sein. Beide schenkte Gott. Ich kam zu ihr, ich sagte, Mutti, ich bin da. Sie reagierte nicht mehr sichtbar, aber ihre Augen schlug sie auf und sie hörte mich. Und dann habe ich ihr 3 Stunden Lieder gesungen, mit ihr gebetet. Und dann nahm ich ihren Kopf, als ich merkte, die Atemzüge werden weniger, ich nahm ihren Kopf in meine Hände. Und ich sagte, Mutti, du darfst jetzt gehen. Und ich habe ihr den Psalm 23 gelesen und über diesen Psalm kam der letzte Atemzug und so ging sie in die Herrlichkeit. Wenn du an der Schwelle der Ewigkeit stehst, und das tut gut, dann merkst du auf einmal, wie begrenzt dein eigenes Leben ist. Und wenn du dann einen lieben Menschen, wie ich meine Mutter, dann so verabschieden durfte, es war Gnade, es war ein Geschenk, das werde ich nie vergessen. Sie durfte im Frieden nach Hause gehen, zu dem Herrn, der sie lieb hatte. Sterben gehört zu unserem Leben. Mein Schwiegervater, Magen- und Darmkrebs. Und ich durfte bei seinem Sterben dabei sein. In einem Augenblick sagte er noch: Arno, guck mal, wie schön es da draußen ist. Er war zu Hause, war sehr schwer krank. Wir wussten, es geht mit ihm zu Ende. Er schaute sich noch die herrliche Schöpfung an. Und im nächsten Augenblick atmete er einige Male durch, rief nach seiner Frau und dann ging er in die Ewigkeit. Und er hatte mich vorher ja gebeten, so habe ich das schon mal erzählt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, war seine Bitte. Arno, kannst du darüber sprechen? Weißt du, wohin deine Reise geht? Bist du vorbereitet, indem Christus in dir lebt, indem du weißt, ich gehöre zu ihm und ich werde bei ihm sein für alle Zeit? Auch die äußeren Dinge sind wichtig, das Testament zu machen, die Patientenverfügung, all das ist notwendig und auch auszuräumen ist ganz wichtig. Ich habe nachher die Wohnung meiner Eltern ausräumen müssen, dann habe ich gedacht, was haben die alle gesammelt? Schmeiß weg, so viel du kannst. Und wenn du morgen früh durch dein Haus gehst, dann frag dich, mein Gott, muss ich den ganzen Krempel alle denn behalten? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns lösen. Und solche Aufräum- und Lösearbeiten helfen, sich auch ein Stück zu lösen vom Krempel dieser Welt und sich vorzubereiten für die neue Welt. Auch das gehört dazu. Es gibt viele Menschen, die sind ewige Sammler. Und das ist eine ganz große Not. Stell dich ein auf die Ewigkeit. Sei vorbereitet. Sei es in den Papieren, sei es in den Überlegungen, sei es im Gespräch mit deinen Kindern und Enkelkindern. Habt ihr mal mit euren Kindern gesprochen, dass ihr sterbliche Menschen seid? Wissen sie, was zu tun ist, wenn du gehen musst? Das heißt auch, sich vorbereiten. Und sag das nicht erst mit 85 oder 90 ist das dann nötig. Nein, auch schon viel, viel früher. Ich will mit uns über zwei Todeskandidaten ein wenig nachdenken. Wir kennen die Geschichte und ich möchte sie dennoch uns wenigstens immer wieder zitieren. Du kennst sie, Lukas Kapitel 16, ein großartiger Abschnitt. Jesus erzählt diese Geschichte, da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. »Vater Abraham«, rief der Reiche laut, »hab Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, »Mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand konnte von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn wer es wollte. Vater Abraham, bat der Reiche jetzt, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was bei Mose und den Propheten zu lesen ist. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufstehen würde. Ich weiß nicht, wer in letzter Zeit in eurer Gemeinde gestorben ist. Wenn dieser Mensch hier heute Morgen vor dir stehen würde, würdest du Jesus glauben? Wir warten manchmal auf exotische Wunder. Einer hat den Tod überwunden, der heißt Jesus Christus. Ich habe das oft erfahren, damals in der Fabrik, wo ich gearbeitet habe und mit vielen anderen Gesprächen. Es ist doch niemand wiedergekommen, das ist Unsinn. Jesus ist auferstanden, er ist wiedergekommen, er ist von über 500 Menschen gesehen worden. Sie haben es bezeugt, er ist wirklich auferstanden. Christen reden vom Tod, reden vom Sterben, und Sterben gehört zu unserem Leben. Es ist erschütternd, wenn man das dann erleben muss, wenn ein Kind stirbt. Ich denke an einen Jungen, er war 12 Jahre alt, er kam zu uns in die Kinderstunde und entschied sich als 12-jähriger Junge und sagte, ich möchte mit Jesus leben. Sein Strahlen ging durchs ganze Zelt so weit und er lief nach Hause, sagte, Mama und Papa, ich habe Jesus gefunden. Und die Eltern haben gesagt, wo warst du? Was ist los? Sie hatten keine Ahnung vom Evangelium von Jesus. Und dann geschah das Dramatische. 3 Tage später geschah Folgendes, er kam aus der Schule und ein idiotischer Autofahrer hat den Jungen überfahren. Er kam ins Krankenhaus, der 12-jährige Junge lag im Koma. Die Eltern kamen und sagten, können Sie kommen? Und ich bin dann ins Krankenhaus, stand an seinem Bett und auf einmal schlägt der Junge die Augen auf, schaut uns alle an. Und ich werde das nie vergessen. Dann sagt er, Mama, Papa, ich glaube an den Herrn Jesus, werde ich euch wiedersehen im Himmel. Mama, Papa, ich liebe euch. Wenige Stunden später starb er, ich habe ihn beerdigt. 12-jähriger Junge, sag nicht, du hast Zeit bis zu deinem 90. Lebensjahr. Dieser Junge konnte im Frieden sterben, weil er Jesus kannte. Und er war ein Zeuge für seine Eltern. Und ich habe dann später erfahren von dem Pastor dort, dass die Eltern diesen furchtbaren Schmerz nur ganz, ganz schwer tragen konnten. Aber sie haben sich an den Tröster Jesus gewandt und sie erlebten dort, wie Jesus tröstet. Hier haben wir eben eine Begebenheit gelesen, von der Jesus spricht. Da gab es einen reichen Mann, der im Luxus schwelte. Und das ist schon verrückt, nicht wahr? In dieser Welt gibt es viele solcher Männer. Aber interessant, er hat gar keinen Namen. Als Jesus das erzählt, gibt es keine Namen für den Reichen. Wir tun immer sehr viel für die Namen. Und wir sind sogar manchmal dabei, Markenklamotten für Leute zu tragen. Ich sage, die müssten mir dann das Geld dafür zahlen, nicht Werbeträger zu sein. Aber dieser Reiche ist ein Namenloser. Der hat keinen Namen. Der wird beerdigt, sagt Jesus. Vielleicht gab es eine Riesenparty, als er gestorben war. Und sie haben ihm allerhand gesungen und vielleicht viele Lobesworte gesagt. Aber er war ein Namenloser. Ein Mensch, der von Jesus, von Gott nicht gerufen wird. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Hast du den Ruf Jesu gehört? Er kennt dich mit Namen. Jesus aber sah diesen reichen Mann an und diesen wollen wir uns auch ein wenig anschauen. Und Lazarus, er hatte einen Namen, Lazarus. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Das ist doch fast pervers, wenn ich mir das überlege. Wo hat Gott denn geholfen? Der Kerl liegt auf der Straße, das ist ein Bettler, der hat nichts. Und der hat Schwelen, der hat Geschwüre, der ist krank. Wie kann man nur den Namen Lazarus tragen? Gott hat geholfen, ist das kein Widerspruch? Nein. Gott schaut unser Leben von der Ewigkeit her an und du darfst das auch. Weißt du, was das ist? Eine Baumscheibe mit vielen Rissen. Und so gibt es auch viele Risse in deinem Leben. Vieles ist darin kaputt gegangen. Viel Leid hast du erlebt, viele Tiefen hast du durchleben müssen. So manches gab es als ein Riss in deinem Leben. Ja, aber interessant ist ja, man kann das Leben nur beurteilen, das Leben eines Baumes, nachdem man ihn gefällt hat. Interessant ist, jeder Jahresring zeigt entweder einen nassen Sommer oder einen trockenen Sommer, einen sehr kalten Winter oder einen milden Winter. Das alles ist also in der Baumscheibe, in den Jahresringen zu sehen. Erst wenn du in der Ewigkeit bist, wird dein Leben endgültig beurteilt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber allein sieht das Herz an. Das heißt also, erst wenn dein Leben hier zu Ende ist, kommt die endgültige Beurteilung. Wir sind sehr schnell dabei, über Menschen zu urteilen, steht uns nicht zu. Gott spricht das Urteil, nicht du. Er wird eines Tages die Baumscheibe deines Lebens anschauen und wird nachsehen, was ist da alles gewesen. Er weiß alle Dinge. Dein Leben ist ähnlich wie ein Baum. Viele, viele Jahre sind schon vergangen, viele Jahresringe sind da. Leid hat dich geprägt, Angst und Sorge, Schuld und Versagen, aber auch frohe Zeiten. All das hat dein Leben geprägt. Und dieser Mann, Lazarus, mit seinen Eiterbeulen, Auch er erlebte ganz starke Prägungen. Er hoffte, dass der Mensch, der da reich ist, ihm etwas gibt. Ja, vielleicht hat sich der Reiche mit Fladenbrot die Hände abgeputzt und einfach rübergeschmissen. Und der Lazarus, der fängt's auf. Nein, er kam gar nicht dazu. Die Hunde kamen schnell und fraßen es ihm einfach weg. Ein armer Kerl. Und er kommt nicht, weil er arm ist in Gottes Herrlichkeit, sondern er war einer, der in seinem Herzen wusste, Gott hat geholfen. Hunger ist etwas Furchtbares. Etwa 1 Milliarde Menschen hungern. Und es kümmert uns kaum. Wir stöhnen oft, dass wir so viel essen müssen. Jesus spricht hier davon, sie sterben beide. Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß gebracht. Der Reiche starb auch und wurde begraben. Wie wird das bei dir sein? Sicherlich ist es gut, sich Gedanken zu machen über seine eigene Beerdigung. Der Schwiegervater unserer Tochter starb vor etlichen Jahren, mit 60 Jahren an Krebs. Und er hat alles vorbereitet, seine komplette Beerdigung, welche Lieder gespielt und gesungen werden sollten, was alles geschehen sollte. Und eine Woche vor seinem Tod hat er Kinder und Enkelkinder, Schwiegerkinder zu sich gerufen ans Sterbebett, hat jedem noch ein Wort mit auf den Weg gegeben, hat eben auch einen Nachlass gegeben. Wenn ich an meinen Vater denke, der hat mir etwas Großartiges vererbt. Kein Geld, kein Haus, kein Auto, kein Grundstück, nichts von alledem. Aber er hat mir einen Satz als Erbe mitgegeben. Du kannst Jesus immer vertrauen. Das ist mehr als Hab und Gut. Du kannst Jesus immer vertrauen. Wenn wir das unseren Kindern mit auf den Weg geben können, dann ist das ein großes Erbstück. Wie viel Erbstreit gibt es dann, nachdem die Eltern gestorben sind? Da zerschlagen sich Familien um des Geldes willen. Schrecklich ist das. Klärt das bitte vorher. Und zwar in ganzer Gerechtigkeit, wenn irgend möglich. Lazarus und der Reiche, sie starben beide. Ein Mensch, der im Glauben stirbt, ist bei Jesus. Er ist bei Christus. Paulus kann sagen, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Es gibt keinen langen Seelenschlaf, davon spricht die Bibel nicht. Es gibt auch kein Fegefeuer, das ist die Erfindung der katholischen Kirche. Wir werden sofort bei dem Herrn sein. Interessant ist ja, als Jesus am Kreuz stirbt, wie betet er? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als der erste Märtyrer Stephanus stirbt, dann sieht er den Himmel offen, sieht Jesus stehen zur Rechten Gottes und er betet, Herr, nimm meinen Geist auf. In dem Augenblick, und wie Paulus eben sagen kann, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, das wäre viel besser. Die Bibel spricht nicht von einem Schlafsaal, sie spricht nicht vom Fegefeuer, sondern sie sagt, sofort gehst du in die Ewigkeit. Und wer an Jesus Christus gläubig ist, wer Jesus im Herzen hat, ich wird bei dem Herrn sein. Ich habe auch an manchen Sterbebetten sitzen dürfen, das war für mich immer wieder ein großes Privileg. Ich denke an einen 82-jährigen Diakon unserer Gemeinde, er hatte einen Schlaganfall und ich sitze neben ihm. Seine Angehörigen konnten nicht kommen und dann flüsterte er, ich komm, Vater, ich komm, Vater, ich komm. Seine Augen strahlten und er durfte gehen zu Gott, seinem Vater. Wirst auch du so zu ihm gehen können, weil du Kind Gottes bist? Schau, welch eine Liebe hat der Vater dir gezeigt, dass du Kind Gottes sein sollst. Und du bist es doch auch, hoffe ich. Und dann zu Gott, dem Vater, zu gehen. Sterbende Menschen zu erleben, heißt an der Schwelle der Ewigkeit zu stehen und ein Stück weit den Ewigkeitshauch auch zu spüren. Was wird kommen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist, das hält Gott denen bereit, die ihn lieben. Das ist die entscheidende Frage auch heute Morgen. Liebst du Jesus, deinen Retter? Liebst du ihn dafür, dass er sein Leben für dich ließ? Sagst du es ihm heute Morgen, Jesus, ich liebe dich? Was kein Auge gesehen, wir alle haben viele schöne Dinge gesehen in dieser Welt. Wir haben herrliche Klänge gehört. Jeder Tag war für mich ein Genuss, wenn ich an die ganze Musikalität dieser Gemeinde denke. Welch herrliche Klänge, was kein Ohr aber gehört, was in keines Menschenherz gekommen ist, das hält Gott denen bereit, die ihn lieben. Wirst du dabei sein? Ich gehe gerne über die Friedhöfe. Auch unter dem Gesichtspunkt, was Mose betet, Herr, lehr mich meine Tage zählen, damit ich weise lebe. Hast du mal auf den Friedhof geschaut? Soweit viele Grabsteine haben ja interessante Nachrichten. Sollten wir öfter mal anschauen. Nicht, da steht der Name, manchmal ein Kreuzchen, aber unten häufig noch ein Sternchen und ein Kreuzchen. Und dazwischen gibt es einen Minusstrich. Das Sternchen, wisst ihr nicht, ist der Stern von Bethlehem, ist der Hinweis auf Jesus. Und das Kreuzchen ist eindeutig das Kreuz von Golgatha. Das heißt also, zwischen Geburt Jesu und seinem Sterben ist da nur ein Strich von deinem Leben, nur ein Minuszeichen? Oder gab es ein Pluszeichen von Gottes Seite her, weil du gesagt hast, Herr, das Minuszeichen meines Lebens durchkreuze du und erfüll du mich. Wird bei dir nur zwischen Geburt und Tod nur ein Minus sein? Oder weißt du, er ist der größte Schatz meines Lebens, Christus in mir? Was wirst du tun dort am Friedhof, wo deine Lieben liegen? Manchmal spreche ich sogar Menschen an. Ich sage, sie haben Tränen in den Augen. Sie haben einen lieben Menschen verloren. Und es ist bitter und hart und schwer. Und dann betet manch einer, betet nicht für die Verstorbenen. Was willst du für einen Menschen erbitten von Gott, der im Glauben an Jesus starb? Der ist in der Herrlichkeit. Der braucht deine Gebete nicht mehr. Bete für die Lebenden, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual, wovon Jesus spricht. Bete für deine Familie, für deine Angehörigen. Auch wenn du auf den Friedhof gehst, da liegt deine Mutter vielleicht, dein Vater, dein Onkel. Und dann kennst du diese ganze Sippe, diese ganze Familie und bleib dort am Grab stehen und sag, Herr Jesus, danke für das Leben meines Onkels. Er war mir ein Vorbild. Aber wenn ich an seine Kinder denke, dann gehen sie falsche Wege und Irrwege. Bring du sie zurecht. Erbarm dich über sie. Lasst uns auf den Friedhöfen beten für die Lebenden. Das Gebet für die Toten hat keinerlei Bedeutung mehr. Der Tod eines gottlosen Menschen wird hier beschrieben. Ich will ihn nur kurz skizzieren. Er ist beim vollen Bewusstsein im Totenreich. Wir wollen nur nicht meinen, da sei nichts mehr, das ist alles vorbei. Er leidet furchtbare Qualen. Er hat ein großes Erinnerungsvermögen. Er denkt sogar an seine 5 Brüder. Aber seine Haltung ist die gleiche geblieben. Schick doch Lazarus, dass er seinen Finger nehme und mir die Zunge kühle. Er ist noch immer der Machtmensch, der andere schikanieren kann. Seine Gesinnung hat sich nicht geändert, auch nicht in der Gottesferne. Es ist das Untersuchungsgefängnis vor dem letzten Gericht, das dann kommt. Es gab einen Text in der Bibel, der mich unheimlich tief berührt hat, als ich zum Glauben kam, Offenbarung 20, Vers 15, da steht, ein jeder, dessen Name nicht im Buch des Lebens stand, wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und die Frage war damals von Leo Janz, steht dein Name im Buch des Lebens? Und ich hatte keine Antwort darauf, bis ich am nächsten Abend nach vorne ging und sagte, Herr Jesus, ich will dich annehmen, ich will Gewissheit haben. Und ich möchte es dir auch sagen, nur Gewissheit macht froh. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, Jesus wohnt in mir. Ich weiß, wo ich sein werde, wenn ich sterbe. Interessant ist, was dort aus dem Totenreich geschieht. Es muss furchtbar sein, denn er schreit, dieser Reiche, schreit vor lauter Qual. Schmerz wird also empfunden, logisches Denken, Bitten und Betteln, Schreie um Erbarmen. Aber all das wird nicht mehr erhört. Es gibt keine Antwort mehr. Es gibt keine Hilfe mehr. Es ist vorbei. Die ewige Gottestrennung ist das Furchtbarste, was man sich nur ausmalen kann. Für alle Zeit und für alle Ewigkeit nie mehr eine Chance haben der Umkehr. Das ist Gottestrennung. Und davon spricht Jesus. Und er erzählt also hier, dass Abraham sagt, die Kluft ist so groß, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keine Chance mehr. Es gibt keine Gnade mehr. Und dann nicht zu sagen, na ja, vielleicht nach 1000 Jahren. Nein, danach ist keine Gnade mehr. Die ewige Gottestrennung, die ewige Trennung von Gottes Liebe. Die Kluft ist so groß, dass es keine andere Chance mehr gibt. Interessant ist, wie Abraham dieses Gespräch ja dann führt. Mein Kind, sagt er sogar, mein Kind, Kind Abrahams sein. Du kannst aus einer frommen Familie kommen. Dein Großvater war Prediger. Deine Mutter hat gebetet, aber es hilft dir gar nichts. Es hilft dir gar nichts. Nicht der Name eines Christen macht es, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass du Frieden mit Gott hast. Hast du Frieden mit Gott, so frage ich dich. Sehr deutlich und hart schildert eben Abraham, Es gibt keine Chance mehr. Wenn das Leben hier zu Ende ist, ist die Gnadenzeit verpasst. Das machen wir uns oft gar nicht bewusst. Wir meinen immer, wie wir hier in diesem Leben ja noch immer eine Chance haben. Es wird immer irgendwie weitergehen, nicht wahr? Das ist doch unsere Grundeinstellung. Irgendwie wird es weitergehen. Aber dort wird es nicht mehr weitergehen mit Gott. Dort wird es nicht mehr weitergehen mit Frieden. Dort wird es nicht mehr weitergehen mit Herrlichkeit. Bei vollem Bewusstsein zu wissen, ich habe das alles gewusst. Ich habe das alles gehört. Ich habe viele Chancen gehabt und ich habe nicht eine davon wirklich genutzt. 5 Brüder. Auf einmal nennt er sie soweit. Ich habe noch 5 Brüder, dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und was sagt Abraham? Sie haben Mose und die Propheten. Gottes Wort ist genug. Keine Totenerscheinung, und die Bibel verbietet das aus Gnade und Barmherzigkeit, die Toten zu befragen. Du hast Gottes Wort. Ich weiß nicht, die allermeisten unter uns haben eine Bibel. Manchmal muss sie abgestaubt werden. Da gab es folgende Situation. Eine Tante erlebte von ihrer Nichte, Nichte war 14 Jahre alt, die sich bekehrte. Und dann fragt die Tante, sag mal, wie geht's dir denn mit dem Bibellesen? Och, recht gut. Und dann legt die Tante heimlich in die Bibel, 3 Blätter weiter, einen 20-Euro-Schein. Und eine Woche später fragt sie wieder, und wie weit bist du beim Bibellesen? Ja, ganz toll. Und nichts entdeckt. Warum? Nein. Und dann sagt sie, lüg nicht. Hol deine Bibel. Blätter 3 Seiten weiter. Und auf einmal fängt die Nichte an zu weinen. Tante, ich habe dich belogen. Wir lügen uns manchmal selber was in die Tasche, wenn wir sagen, Herr, ich kenne ja dein Wort. Aber wir entdecken nicht den Schatz, den Gott uns geben will. Was sind 20 Euro? Ist viel Geld für den, der gar keins hat? Gar keine Frage. Aber der Schatz des Wortes Gottes ist viel, viel mehr. Sie haben Gottes Wort. Sie haben Mose und die Propheten. Zum ewigen Leben und zum Sterben brauchen wir das Wort Gottes. Ich saß an Gustavs Bett. Gustav war ein Mann, der zu unserer Gemeinde gehörte. Er war viele, viele Jahre Lkw-Fahrer. Er war 62 Jahre alt. Und dann sagt der Pastor, ich habe eine Bitte. Lies mir noch mal Jesaja 53. Und dann habe ich ihm gesagt, Gustav, ich werde es dir so lesen, damit du es wirklich verstehst. Jesaja 53, und ich will es dir lesen mit dem Namen Gustav. Es ist wahr. Jesus war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Jesus wurde so von Gustav verachtet, dass Gustav sein Gesicht vor Jesus verbarg. Darum hat Gustav Jesus für nichts geachtet. Es ist wahr, Jesus trug Gustavs Krankheit und Jesus lud Gustavs Schmerzen auf sich. Gustav aber hielt ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber Jesus ist um Gustavs Missetat willen verwundet und um Gustavs Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf Jesus, damit Gustav Frieden hätte. Und durch die Wunden Jesu ist Gustav geheilt. Gustav ging in der Irre wie ein Schaf. Er sah nur auf seinen eigenen Weg. Aber Gott, der Herr, warf Gustavs Sünde auf Jesus. Dann liefen dem Gustav die Tränen. Er sagt, Pastor, das ist wahr. Das ist wahr. Wir beteten miteinander, ich segnete ihn, verabschiedete mich. Am nächsten Morgen war er in der Herrlichkeit. Mit dieser Gewissheit zu gehen, das ist etwas Großartiges. Der Glaube kommt nicht aus Begegnungen mit auferstandenen Menschen. Er kommt aus der Begegnung mit Jesus, dem auferstandenen Herrn. Das Wort Gottes wird dir Wegweiser sein zum ewigen Leben. Jesus ist das ewige Leben. Ein guter Freund von mir, er war Ältester einer meiner Gemeinden, 52 Jahre alt. Er bekam die Nachricht, er hat Rückenmarkskrebs. Der rief mich an, als er die Diagnose bekam, und sagte, Arno, kannst du kommen? Und dann saßen wir zusammen und weinten erstmal. Es ist schrecklich, wenn man quasi ein Todesurteil vor Augen hat. Und der Arzt hat gesagt, im Höchstfalle ein Jahr. Mehr Zeit ist nicht. Seine Frau stand daneben, wir weinten nur. Und dann versuchte ich ihn zu trösten, habe für ihn gebetet und dann sagte Arno, Kannst du jede Woche jetzt demnächst kommen, wenigstens für eine halbe Stunde? Ich habe eine Bitte. Können wir miteinander uns vorbereiten für die große Reise? Ich möchte mehr vom Himmel wissen. Dann haben wir die Konkordanz aufgeschlagen, überall gesucht, wo steht was vom Himmel. Dann haben wir miteinander Bibelstudium getrieben über den Himmel. Hast du jemals ein Bibelstudium gemacht? Ihr Verkündiger hier, es wäre mal an der Zeit, über den Himmel zu predigen. Was wird uns erwarten? Und wir haben gestaunt und uns gefreut, was uns erwarten wird. Das Wenige, was die Bibel sagt, ist aber schon so inhaltsreich, dass man nur staunen kann. Und immer wieder merken wir einfach, es tröstet das Wort Gottes. Und dann war Dieter auf Intensivstation, es ging ihm sehr, sehr schlecht. Dann schickte er seine Familie raus und sagte, Arno, ich möchte noch ein paar Dinge in Ordnung bringen, ehe dass ich gehe. Ein Mann, der ein Segen war in der Gemeinde, in seiner Familie. Aber im letzten Augenblick, ungefähr in den letzten Stunden, hat der Geist Gottes ihm noch einmal Dinge deutlich gemacht, die geordnet werden mussten. Und er tat das. Und ich betete für ihn und konnte ihm zusagen, weil du deine Sünde bekannt hast, hat der Herr dir auch vergeben. Und dann flüsterte er, Arno, jetzt kann ich im Frieden gehen. Ich gehe raus aus seinem Zimmer, kommt ein Ehepaar auf mich zu, die ich nur von Weitem kannte. Sie sagten, unser Freund liegt im Sterben, auch ein Dieter, kannst du kommen? Und ich bin hin in das Nebenzimmer und dann sehe ich einen Mann, der schrie und sagte, ich will aber nicht sterben, ich habe keinen Frieden, ich weiß nicht weiter. Es war schlimm. Und dann durfte ich ihm den Weg zu Jesus zeigen. Ich sagte, Dieter, du wirst wohl in den nächsten Tagen auch in die Ewigkeit gehen. Wenn du Jesus nicht hast, wirst du für alle Zeit verloren sein. Das will ich nicht hin, ich will aber Hilfe. Und ich durfte ihm den Weg zu Jesus erklären, habe ihm deutlich gemacht, schau, Jesus starb für deine Schuld am Kreuz für dich. Und wer seinen Namen anruft, der wird gerettet. Und dann betete er so, Herr Jesus, danke, ich komme jetzt zu dir, nimm mich an und auf. Und ich verabschiedete mich von ihm, kam am nächsten Tag wieder in die Klinik, besuchte unseren Dieter. Er war schon im Koma. Er nahm nichts mehr wahr. Wenigstens hatte ich gedacht, er nimmt noch manches wahr. Und dann ging ich zu dem anderen Dieter, der gerade am Tag zuvor Jesus gefunden hatte. Und dann kommt schon seine Frau auf mich zu und sagt, ich habe den besten Mann der Welt. Wir haben Papa, sagten auf einmal die drei Kinder, nie so strahlend, so liebevoll erlebt wie jetzt. Was ist passiert? Ich sage, es ist Jesus in ihm. Auch er musste sterben. Beide Dieter starben am gleichen Tag. Ich habe beide beerdigt. Zwei Dieter. Der eine lange auf dem Weg mit Jesus, der noch Dinge im letzten Augenblick ordnen musste. Der andere kurz vor der Ewigkeit Frieden mit Gott gefunden. Ein Strahlen, eine Freude, ein Segen, den er noch für die letzten Stunden für seine Familie war. Du und ich, wir werden sterben müssen, ob wir wollen oder nicht. Der Tod ist wie geboren werden in eine neue Welt. Als du im Mutterleib warst, wusstest du nicht, wie diese Welt ist, in die du hineingeboren wurdest. Und du, der du jetzt in dieser Welt lebst, weißt nicht, wie es im Detail sein wird in der Herrlichkeit Gottes. So wie wir durch den Geburtskanal gehen und uns anstrengen müssen, so ähnlich ist auch das Sterben. Wir strengen uns an, manchmal haben wir Schmerzen, es geht durch Tiefen hindurch, aber es muss dort hindurch und dann in diese neue Welt. Und wenn du dort den Freund hast, Jesus, deinen Erlöser, und wenn er mit dir geht durch dieses Tal des Todes, wenn du weißt, mein Erlöser lebt in mir, dann hast du das ewige Leben ja schon jetzt und hier und wirst ewig bei ihm sein. Wirst du heute Morgen sagen, ja, ich will mit Jesus leben. Ich will mit tiefem Frieden und mit einer tiefen Gewissheit in die Herrlichkeit gehen. Mit dieser Gewissheit, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich will ihn anbeten. Ich will ihm danken. Ich will ihm gehorsam sein. Ich will Hoffnung verbreiten und mit der Hoffnung leben und so in die Ewigkeit gehen. Du weißt, was du zu tun hast, weil Gott es dir sagt. Lust auf Leben, ich lebe so gerne. Und ich lebe so gerne mit dem Herrn, der mein Leben erfüllt hat und von dem ich weiß, er hat mir ewiges Leben geschenkt. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit, denn er hat eine Wohnung bereit für dich und für mich. Komm, lass dich einladen zu ihm. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, du bist hier und du kennst deinen jeden und du weißt, wie es in den Herzen der Einzelnen geht. Ich will dir danken, dass du in dieser Woche geredet hast und auch jetzt redest du in dem Lied, was gleich zu uns gesungen wird. Und du willst, dass unsere Herzen davon berührt werden. So danke ich dir, dass du nicht müde geworden bist, uns zu rufen. Und so erbarm du dich über jeden Einzelnen, der genau weiß, dass er gemeint ist. Amen.